Herzlich willkommen, hier ist ein neuer Tag. Es ist Dienstag, der 20. Juni 2023. Jeder, der ChatGPT ausprobiert hat, ist in irgendeiner Form begeistert, hat zumindest noch keinen getroffen, der gesagt hat, ach, ich weiß gar nicht, was soll denn das? Es ist da nicht alles perfekt bei der künstlichen Intelligenz bisher, aber man spürt sofort, da kommt noch was, da kommt was auf uns zu. Und die Frage ist, was kommt auf uns zu und wen betrifft es dann am Ende des Tages am meisten? Wie immer bei neuen Technologien gibt es die ganz großen Fans. Ich habe die Tendenz, dazu zu gehören. Dann gibt es die Skeptiker, die immer warnen und sagen, ah, das könnte aber folgende Probleme noch verursachen. Und es gibt auch sofort immer Kriminelle. Die nutzen ja alles, was sie kriegen können, um an das Geld anderer Leute zu kommen. Ganz offensichtlich ist es so, dass der altbekannte Enkeltrick mit KI, künstliche Intelligenz, auf eine ganz neue Ebene gehoben werden kann. Also Enkeltrick, ne, jemand ruft an bei einem älteren Menschen und sagt, du, dein Enkel hat hier ein Problem, der braucht jetzt deine Hilfe, du musst mal so und so viel Geld überweisen, dann kommt er zum Beispiel aus der Untersuchungshaft frei oder dann kommt er gar nicht erst in Haft, denn der hatte irgendwie einen schweren Unfall. Und jetzt ist es offensichtlich so, dass künstliche Intelligenz zusammen mit Stimmsyntheseprogrammen dafür sorgen kann, dass es so klingt, als würde der Enkel höchstpersönlich anrufen. Er ist vielleicht noch nicht alles ganz perfekt, aber es wird alles perfekter und möglicherweise haben dann Betrüger noch bessere Chancen. Wir haben über die Gefahren, die Chancen und auch die Betrüger gesprochen mit Philipp Darius. Er ist Datenwissenschaftler an der Hertie School of Governance. Einen schönen guten Morgen, Herr Darius.
Ja, guten Morgen.
Deepfake, künstliche Intelligenz, man kann niemandem mehr vertrauen, ist so die große Sorge. Da werden Interviews veröffentlicht, die von der künstlichen Intelligenz geschrieben wurden und angeblich stammen die Antworten von Prominenten. Es werden Deepfake-Videos gemacht, dass man nur, wenn man genau hinguckt, überhaupt noch erkennt, nee, der Typ, der ist ja gar nicht echt, der ist künstlich hergestellt. Es gibt Audios, wo die Stimmen zu hören sind von Menschen, die es überhaupt nicht mehr gibt. Wie viel Sorge muss man haben, dass man in Zukunft überhaupt niemandem mehr vertrauen kann?
Nun, ich würde sagen, dass Sorge oder Vorsicht zumindest geboten ist, aber wahrscheinlich eher im politischen Bereich oder in Bezug auf Persönlichkeiten, die im öffentlichen Raum stehen. Wir haben, alle haben es ja wahrscheinlich die letzten Wochen und Monate mitbekommen, die großen Fortschritte in der künstlichen Generierung von Audio- und Videocontent durch sogenannte Generative AI. Und generell wurden diese Technologien wie maschinelles Lernen oder Deep Learning schon länger eingesetzt. Aber es gibt eben jetzt vereinfachten Zugang dazu durch sogenannte Interfaces wie ChatGPT, dass man quasi mit den Modellen interagieren kann. Und außerdem gibt es öffentliche Schnittstellen, sogenannte APIs, also Application Programming Interfaces, über die man die Modelle deutlich einfacher in die eigenen Anwendungen und eigene Modelle einbinden kann.
Also wenn ich das mal so für mich als normalen Menschen übersetze, früher konnten es wirklich nur echte Profis, solche Sachen herzustellen und schon jetzt und zukünftig dann wahrscheinlich noch leichter, kann eigentlich theoretisch jeder etwas herstellen, was so aussieht, als sei es echt, es aber tatsächlich nicht ist.
Ja, also das ist grundsätzlich richtig, dass man halt quasi, wenn man sich ein, zwei YouTube-Tutorials anschaut, über verschiedene Anwendungen dann relativ einfach auch von sich selbst zum Beispiel so ein Deepfake-Video erstellen könnte. Aber es spielt meiner Ansicht nach im privaten Gebrauch nicht so eine große Rolle. Da wäre es vielleicht eher sowas wie Verkaufsanrufe, die automatisiert werden können. Und da würde ich sagen, dass ja eigentlich auch nicht erlaubt ist, Menschen einfach so out of the blue anzurufen, sollte da sowieso Vorsicht geboten sein und halt man vielleicht ein bisschen skeptischer ist und sich nicht zu Transaktionen übers Telefon oder über eine Rechnung, wo man nicht weiß, wo die herkommt, dazu verleiten lässt, dann Geld zu überweisen.
Das ist ganz interessant, dass Sie das ansprechen. Wie wir erfahren haben, können Sie uns dann besser erklären. Ist es so, dass Betrüger dieses Voice-Cloning nutzen, also die Stimme imitieren von nahen Verwandten und so dann versuchen, an das Geld der Leute zu kommen? Also dieser berühmte Enkeltrick.
Ja, genau. Das sind die Täuschungsanrufe, über die viel berichtet wird auch. Dafür kann das natürlich auch benutzt werden, generative KI. Und deswegen ist es wie auch mit visuellem Content oder wie mit Bildern, die man auch online sieht oder wenn jemand was in die Familien-WhatsApp-Gruppe oder die Vereins-WhatsApp-Gruppe postet, wichtig, generell erstmal eine kritische Distanz dazu zu haben. Vielleicht, wenn so ein Täuschungsanruf kommt, sich zu denken, ah, okay, vielen Dank, dass Sie mich informieren und sich dann selber aber nochmal bei den Verwandten zu melden und eben bei einem Bild selber nochmal nach dem Vorfall zu suchen oder online. Es gibt Bilder-Rückwärtssuchstools, über die man Bilder suchen kann. Aber man kann auch ganz normal eine Suchmaschine verwenden und danach suchen, um eben nochmal selber zu recherchieren. Ist das wirklich so passiert, bevor man das weitererzählt oder eventuell Geld überweist, dann in dem Fall der Täuschungsanrufe?
Und die Technik ist mittlerweile tatsächlich so gut. Also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Wenn jetzt jemand unser Gespräch hier jetzt aufzeichnen würde, könnte der dann einmal die Stimme von Philipp Darius und einmal die Stimme von Marc Schubert nehmen, das, was wir jetzt gerade so besprochen haben, und könnte daraus dann einen ganz neuen gesprochenen Text machen, der dann total natürlich klingt. Das ist so simpel.
Also in den meisten Anwendungen, die ich bisher gehört habe, ist es nicht auf dem gleichen Niveau wie jetzt menschliche Sprache, auch mit der Intonation, sondern es ist deutlich, deutlich breiiger, also mit weniger Höhen und Tiefen dabei. Von daher, wenn man genau zuhört, kann man das meiner Meinung nach zurzeit bei den meisten Anwendungen noch erkennen. Aber auch bei diesen Täuschungsanrufen, die funktionieren ja darüber, dass oftmals ältere Menschen überrascht werden am Telefon, in eine Ausnahmesituation gestellt werden, in der gesagt wird, ja, Ihren Enkelkindern ist was passiert, überweisen Sie ganz schnell Geld. Und da ist eben wichtig, halt zurückzutreten und zu sagen, okay, vielen Dank für die Informationen, sich vielleicht die Informationen aufzuschreiben, aber dann selber nochmal die Verwandten anzurufen, bevor man dann irgendjemandem Geld überweist.
Sonst haben wir über all das gesprochen, was Gefahr sein kann. Ist auch typisch deutsch, ne? Dass wir Deutsche immer sofort denken, oh mein Gott, neue Technologie, Betrüger.
Ja, generell, ja, das
Ja,
stimmt.
es steckt irgendwie in uns was drin. Wir sind halt weniger ja, modern oder offen, wenn es um neue Sachen geht, als zum Beispiel die Amis. Aber deswegen auch an Sie die Frage, ist das denn alles nur schlecht oder ist das eine Technologie, von der Sie sagen, naja, die bietet auch ein enormes Potenzial für Unternehmen, für Privatpersonen?
Zuallererst würde ich diese kritische Einstellung nochmal in Schutz nehmen, weil ich glaube, dass es halt unglaublich wichtig ist, auch schon bei der Entwicklung von Software oder solchen Modellen Datenschutzbedenken oder eventuelle negative Auswirkungen mitzudenken, dass sie eben nicht halt bei Markteintritt auftreten und dadurch Menschen Schaden nehmen. Aber grundsätzlich bietet generative KI oder auch die Anwendungen, die wir jetzt gesehen haben, von Microsoft, von Meta, von Google, von anderen Anbietern, bieten ein unglaubliches Potenzial für verschiedene Sektoren und auch im privaten Bereich. Ich glaube, vorgestern kam eine Studie raus von McKinsey, die sagt, dass, oder einem Think Tank, der zu McKinsey gehört, der berechnet, die haben damit die Autorin berechnet, dass die Produktivität um 10 bis 40% steigen soll in verschiedenen Sektoren und insbesondere in der Softwareentwicklung, wo eben dann diese Modelle benutzt werden können, um Code, also Skripte, in verschiedenen Programmiersprachen zu verbessern und zu optimieren, aber eben auch völlig neu zu schreiben, dass da, dort das unglaublich produktiv wird, dann im Lehrbereich und gleichzeitig in jeder Texterstellung. Also ich selber benutze zum Beispiel ChatGPT oder andere Anwendungen auch für Recherchezwecke oder Argumentationen. Dann hat man quasi immer einen Assistenten, mit dem man das nochmal durchspielen kann. Ich benutze es in meiner Arbeit als Politik- und Datenwissenschaftler auch für statistische Analysen, also in so Programmiersprachen, die heißen R oder Python, kann man dann ChatGPT fragen, ja, ich möchte mir das und das anschauen, bitte schreib mir ein Skript dazu. Und die Skripte funktionieren auch meistens ganz gut, da kann man die Schritt für Schritt implementieren. In der Lehre lässt sich auch noch gut nutzen. Zum Beispiel kann man sowas wie so ein Video-Avatar gut in eigene Präsentationen einbauen und auch ein Video-Avatar von sich selbst erstellen. Aber gerade im Schulbereich ist es wahrscheinlich auch möglich, dann individueller auf die Bedürfnisse von Kindern einzugehen oder Kindern oder Studierenden und darüber eben Bildung individualisierter und irgendwo auch produktiver zu machen.
Also das, was Sie sagen, ist ja total spannend. Also gehen wir es mal durch. Das heißt, Sie selber sagen, ich meine, ich habe ChatGPT natürlich auch schon benutzt. Ne? Wenn ich zum Beispiel versuche ich immer, wir hatten jetzt den Waldbrand in Jüterbog, ne? Da wird dann von so und so viel Hektar gesprochen. Und dann gebe ich dann ein, was in Berlin entspricht einer Fläche von 150 Hektar, 300 Hektar, je nachdem, wie groß der Waldbrand ist, um dann sozusagen den Hörerinnen und Hörern eine Dimension mitzugeben, dass man sich das besser vorstellen kann, ist sensationell. Und dann habe ich auch mal
Ja.
versucht, weil ich ja ne, morgens auch die Nachrichten mache, zu sagen, okay, ChatGPT, schreibt mir doch daraus mal Nachrichten. Die waren tatsächlich ziemlich gut, nicht so gut wie ich selber, möchte ich behaupten. Klingt jetzt auch,
ja, hart, aber
tatsächlich
ich.
War es ein bisschen hölzern, ne? Als würde 1950 so ein Nachrichtensprecher mit einer Krawatte da sitzen und das vortragen. Aber in Wahrheit, totale Sensation. Weil Sie das gesagt haben, individueller auf Lernbedürfnisse einzugehen. Das heißt, kann ich mir das so vorstellen, ich spinne jetzt auch ein bisschen rum mit Ihnen, dass es dann einen Lehrer gibt, der theoretisch eine künstliche Intelligenz ist und dann sitzt dann da der Schüler oder die Schülerin und kann diesem Lehrer und dieser Lehrerin, die nicht echt ist, Fragen stellen, die viel besser beantwortet werden als von einer echten Person?
Ich würde es eigentlich immer eher als einen Zusatz sehen und nicht als Ersatz der Lehrpersonen. Also, dass es immer noch eine Lehrperson und vielleicht auch einen Pädagogen, Pädagogin im Klassenraum gibt und die KI vielleicht oder KI-Anwendungen zum Beispiel bei Tablets benutzt werden. Also es gab ja den Digitalpakt Schule, bei dem die Mitteabrufung nur sehr schleppend verlief. Aber viele Schulen sollten jetzt eigentlich Tablets haben in den Klassenräumen.
Ja, Sie reden aber von Berlin. Das ist, ja, in Berlin, da müssen wir noch ein bisschen geduldig sein.
Auch andere Bundesländer und Kommunen hatten da teilweise Probleme. Ich glaube, richtig gut lief es am Anfang nur in Bayern, weil die wahrscheinlich mehr Mittel für die Anträge hatten. Ja, genau. Und ja. Vielleicht auch besser organisiert.
Und, ja, wahrscheinlich.
Auf diesen Tablets kann es dann eben eine Anwendung geben, eine App geben, über die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel sich auf Tests vorbereiten können und dann sich die Software oder das Modell viel mehr auf die Schwachstellen der Schülerinnen einstellen kann und die fördert und zum Beispiel dann für einen Test oder das Abitur oder standardisierte Tests deutlich individualisierter vorbereiten kann, als es jetzt im Klassenraum möglich wäre. Und dass es quasi ein Teil von der Unterrichtssequenz sein kann, dann am Tablet jeder für sich oder jede für sich und dann trägt man die Ergebnisse der Lehrerin vor oder die Lehrerin und der Lehrer kann die Ergebnisse auch sehen und die Verbesserungen der einzelnen Schüler sehen.
Oder man lässt es dann den eigenen Avatar vortragen. Wenn man zum Beispiel so Prüfungsangst hat oder nicht so gerne frei spricht, könnte man das ja auch den Avatar dann theoretisch machen lassen.
Ja, aber es gehört, also ich würde sagen, könnte man, aber es gehört ja immer noch dazu, auch selber präsentieren zu können. Was ich im Unterricht ganz gerne mag oder in Lectures ganz gerne mag, ist zum Beispiel so einen Avatar einzubinden. Und das könnten zum Beispiel auch Lehrer und Lehrerinnen nutzen, die vielleicht teilweise Schüler haben, die Lehrer als Autoritäten ablehnen oder Schwierigkeiten damit haben, dass man quasi einen Avatar von einer anderen Person noch einbindet, die dann halt quasi spaßhaft sagt, so, jetzt aber mal richtig zuhören hier und dann in den nächsten Unterrichtsschritt überleitet zum Beispiel und darüber quasi noch eine externe Person in den Unterricht einbinden kann, sozusagen.
Ja, für den Matheunterricht ganz gut. Ich denke da so an den einen oder anderen Mathelehrer. Ich habe sie wirklich verabscheut. Mir wäre jeder Avatar oder auch jedes Strichmännchen lieber gewesen. Aber das ist ja auch schon eine Binse. Es gibt ja kaum jemanden, der Mathe gut findet. Wahrscheinlich, Sie waren wahrscheinlich gut in Mathe, nehme ich an, ne?
Bis zur Pubertät, ja. Und dann hatte ich ein paar Jahre nicht so ein großes Interesse und später dann wieder besser. Ja. Ein Auf und Ab quasi.
Ja, Sie haben sich wenigstens wieder gefangen. Weil wir gerade in diesem Bildungsbereich sind, ich habe vor 2-3 Wochen oder so gelesen, dass ein Unternehmen in den USA, die ganz stark in Nachhilfe sind, der Aktienkurs, nachdem ChatGPT so überall in den Schlagzeilen war, um mehr als die Hälfte eingebrochen ist. Weil man gesagt hat, okay, Mensch, diese Nachhilfesituation, die haben das über so eine App irgendwie, organisieren die das, dass man Nachhilfelehrer bekommt, egal wo man ist, sagen Anleger, ach, diese Leute braucht man ja zukünftig nicht mehr. Und dann sind wir ja doch in dem Bereich, wo dann möglicherweise Arbeitsplätze verloren gehen.
Also ich glaube, dass es durch Technologien immer passieren kann, dass es Umstrukturierungen in der Volkswirtschaft gibt. Also dass vielleicht in einem Sektor oder in einem Bereich verschiedene Arbeitsplätze wegfallen, aber dadurch entstehen in anderen Bereichen wieder deutlich mehr Arbeitsplätze. Und grundsätzlich sind wir in einer Situation in Deutschland, in der wir eine Überschussnachfrage am Arbeitsmarkt haben. Von daher finde ich persönlich, sollte man die Technologien sich anschauen, überlegen, wie man die im privaten Bereich vielleicht auch nutzen kann, aber natürlich vor allem im professionellen. Für Excel kann es zum Beispiel eine unglaubliche Hilfe sein, für alle Excel-Anwendungen. Und dann entstehen in anderen Bereichen oder anderen Sektoren eben wieder wahrscheinlich viel mehr Jobs, als an anderen wegfallen. Und grundsätzlich betrifft es halt auch eher den Dienstleistungsbereich und Softwareentwicklung, was ich ja schon genannt hatte. Werbung und Film werden auch stark beeinflusst davon. Aber gleichzeitig nimmt eben auch die Produktivität in den Bereichen zu. Und vielleicht kann man einfach mehr herstellen in der gleichen Zeit.
Ja, gerade in der Werbung, ja, wird auch so viel diskutiert. Am Ende des Tages funktioniert die ja immer irgendwie gleich. Man sagt den Menschen, was irgendwie toll ist an einem Produkt. Und wenn das künftig ein Rechner macht, der könnte ja dann auch irgendwie so ein Werbespruch, wahrscheinlich künftig könnte der dann ein ganzes Video einfach künstlich herstellen. Dann ist das da. Da gibt es die Leute nicht mehr, die da sitzen, zwei, drei Bier trinken, möglicherweise noch einen Joint dazu rauchen, um auf eine gute Idee zu kommen, sondern das macht dann einfach irgendwie ein Rechner. Und sagt man, ja, was könnte man denn für ein Video machen? Dann macht das dann irgendwie auch der Rechner. Und alle Menschen, die in diesen Bereichen unterwegs sind, die haben doch dieses komische Bauchgefühl. So, es könnte doch irgendwie schief gehen.
Ja, aber ich glaube, wenn man sich die Tools anschaut, wie man sie auch für die eigene Arbeit nutzen kann, kann man davon ja auch selbst profitieren. Und ich glaube, dass die Kreativarbeit auch immer da sein wird, denn irgendjemand muss ja auch die sogenannten Prompts oder quasi die Anweisungen an die KI-Systeme schreiben, was man jetzt in dem Video, in dem Clip oder in dem Foto dargestellt haben möchte. Heißt quasi so, die Ideen dahinter kommen immer noch von Menschen.
Das heißt, der Mensch kann kreativer sein, muss sich, also alles das, was man so ungern macht, könnte man künftig der künstlichen Intelligenz überhelfen und ist dann sozusagen frei von aller Last.
Optimalerweise wäre es natürlich so, ja, dass repetitive Aufgaben oder auch langwierige Rechercheaufgaben vielleicht dann an diesen KI-Assistenten abgegeben werden können.
Ja, und wenn wir uns das jetzt noch kombiniert vorstellen mit Robotern, also der Robotik, auch da, ich surfe ja auch nur im Internet und denke, oh, was gibt's denn da? Vor allen Dingen in Kanada ganz offensichtlich gibt es Unternehmen, die daran forschen, dass alles das, was man mit Händen machen kann, dass das künftig von Robotern gemacht wird. Also die sehen da nicht aus wie echte Menschen, haben aber so Hände wie wir. Und dann könnten Roboter künftig auch, ja, sagen wir mal, also man findet ja niemanden, der Bock hat, in der Küche die Spülmaschine ein- und auszuräumen. Man macht es bei sich zu Hause ja schon nicht so gern. Das wäre dann eine Arbeit, die erledigt worden ist. Der Koch könnte alles von irgendwelchen Leuten schnippeln lassen. Die schütten das dann da rein und er schmeckt hinterher nur noch ab. Das heißt, der Koch kann komplett kreativ sein und muss sich nicht darüber ärgern, dass Mitarbeiter sich krank gemeldet haben.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also gerade in dem Bereich Küche kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, wie da die Robotik steht. Aber man hört ja oft von KitchenAids oder so verschiedenen Anwendungen, die auch in Haushalten stehen und da das Kochen zum Teil automatisieren. Und in Deutschland, es gibt so eine große Überschussnachfrage auch am Arbeitsmarkt nach Köchinnen und Köchen oder generell im Gastrobereich, dass es, glaube ich, eine große Hilfe sein könnte.
Ja, gerade auch mit der alternden Gesellschaft, die wir haben. Also viele Aufgaben können ja, wenn man sich die Zahlen so anguckt, in 10 Jahren überhaupt von keinem Menschen mehr gemacht werden, weil der Mensch einfach dann nicht da ist. Und wenn wir dann mit Robotern und künstlicher Intelligenz weiter wären, dann können wir alle gut weiterleben. Müssen wir nur gucken, dass die Rentenversicherung, die uns Deutschen ja so wichtig ist, dass die dann aus einer anderen Quelle mitfinanziert wird. Ne? Dass man sozusagen auch, wenn man einen Roboter da hat, dass man den sozusagen auch virtuell einzahlen lässt in die Rentenkasse, damit man als Rentner auch noch ein bisschen was bekommt.
Ja, genau. Das sind dann Verteilungsfragen. Aber da gibt es ja auch verschiedene Überlegungen dazu, wie man das in einer zukünftigen Gesellschaft gestalten könnte. Aber es sind andere Fragen. Was mir noch eingefallen ist zu dem Roboter, den Sie erwähnt haben, dass halt quasi gerade diese filigranen Tasks wie ein Geschirrspüler ausräumen oder ein Weinglas greifen, waren die letzten Jahre auch unglaublich schwer halt für Computer Vision, wie es heißt, quasi zu berechnen und das dann leicht zu greifen. Aber auch das wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich stark verbessern. Oder wo es zum Beispiel jetzt nicht so große quasi Ersetzungspotenziale gibt generell, sind auf dem Bau, aber auch da können wahrscheinlich Roboter für schweres Heben, für Hämmeranwendungen benutzt werden in den nächsten Jahren. Aber auch da weiß man ja, wenn irgendwie mal ein Nagel irgendwo schief drin ist oder eine Schraube klemmt, müsste sich der Roboter in den Fällen wahrscheinlich erstmal nicht zu helfen und muss dann wahrscheinlich noch über Monate quasi gefeintuned werden auf diese Probleme, die in allen Bereichen immer mal wieder auftreten. Oder in der Spülmaschine, vielleicht irgendwas hat sich geklemmt und dann kann er das nicht greifen. Also quasi in den feinen Anwendungen dauert es wahrscheinlich noch, bis es dann marktreif ist.
Wenn ich so unser Gespräch so zusammenfasse, wir haben angefangen mit Sorgen, Problemen, Ängsten, Nöten. Sie sind da ganz zuversichtlich. Ich habe sogar den Eindruck, dass das wahrscheinlich auch in Ihrem Bereich total verständlich ist, dass Sie sich total freuen über diese neuen Möglichkeiten, dass Sie Teil sozusagen der Entwicklung sein können.
also ich persönlich bin beeindruckt davon, wie ich das auch selber für meine Arbeit nutzen kann, gerade für den Coding-Teil, weil teilweise kann es eben sein, wenn man Datensätze umstrukturieren möchte, dass man Ewigkeiten dran sitzt oder auf verschiedenen Foren nach irgendwie Hilfestellungen sucht. Und anstatt jetzt durch irgendwelche Forums-Posts durchzuklicken und durchzulesen, kann ich jetzt ChatGPT oder andere Anwendungen fragen und die helfen mir dann quasi, den für mich manchmal schwierigen Teil meiner Arbeit besser lösen zu können oder schneller lösen zu können. Von daher ist halt persönlich eine große Hilfe. Und ich sehe aber auch, dass es gesellschaftlich uns weiterbringen kann. Und wie viele Technologien birgt es eben, wie Sie auch schon meinten vorhin, Risiken auf der einen Seite, die wir aber, glaube ich, vor allem halt durch eine kritische Medienkompetenz und auch eine Diskussion und Bildung über diese neuen Technologien verbessern können und vielleicht auch irgendwo mitigaten können, wie man das nennt, also entschärfen können. Und auf der anderen Seite bietet es jede Menge Chancen, glaube ich. Oder davon bin ich überzeugt, ja.
Herr Darius, ich hätte Lust, mit Ihnen noch ein paar Stunden zu sprechen. Wir müssen uns das aber in Häppchen aufteilen. So rasant, wie die Entwicklung unterwegs ist, würde ich ja sagen, ja, wir sprechen in einem halben Jahr nochmal. Aber eigentlich müssen wir sagen, wir sprechen nächsten Monat nochmal. Was gibt's denn jetzt schon wieder Neues?
Ja, fast täglich kommen Neuigkeiten raus, ne?
Okay, täglich, ja gut. Dann haben wir vielleicht, klären wir dann eine noch höher frequentige, regelmäßige Verabredung. Ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns heute früh.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Also, wir sind uns einig, es wird eine Zukunft geben mit künstlicher Intelligenz und wie die aussehen wird, können wir vielleicht ein bisschen mit beeinflussen, aber aufhalten können wir es alles nicht. Das war's für heute. Morgen ist ein neuer Tag und deshalb sind wir dann wieder für euch da. Morgens ab 5 beim Berliner Rundfunk und ab 10 in diesem Podcast. Bis dahin.